Stell dir mal folgende Situation vor. Du kennst die garantiert. Ein langer, eigentlich ganz normaler Tag geht zu Ende.
Oh ja, man freut sich nur noch auf sein Bett.
Genau. Du liegst also im Bett, starrst an die Decke und körperlich bist du eigentlich hundemüde. Aber dein Gehirn, das läuft plötzlich auf absoluten Hochtouren.
Kenne ich nur zu gut.
Es kreist ununterbrochen um diese eine, ja, diese etwas ungeschickte E-Mail, die du heute Nachmittag verschickt hast. Oder um, naja, dieses eine kurze, irgendwie schwierige Gespräch im Flur mit dem Kollegen.
Richtig. Und man spielt sich das immer und immer wieder vor.
Absolut. Und während du dir diese winzigen, unangenehmen Momente in Dauerschleife ansiehst, bleiben all die schönen, die reibungslosen und unterstützenden Momente des Tages komplett unsichtbar. Es ist, als hätten sie nie existiert. Da fragt man sich doch, warum zum Teufel machen wir das?
Weil unser Gehirn exakt dafür gebaut ist. Also, das ist kein Fehler im System, keine persönliche Schwäche von dir, sondern eine hochgradig effiziente evolutionäre Überlebensstrategie.
Okay, also Steinzeitmodus quasi.
Genau. Eine Strategie, die uns damals in der Steinzeit das Leben gerettet hat, die uns heute in unserem modernen Alltag aber leider oft massiv im Weg steht und uns nachts wach hält.
Und genau dieses Phänomen untersuchen wir heute. Wir haben dafür einen extrem spannenden Text, nämlich die Starkmacher-Lesebegleitung von Peter Weisel.
Ein wirklich großartiges Dokument.
Definitiv. Und unser Ziel für diesen heutigen Deep Dive ist es, herauszufinden, wie wir diesen inneren Autopiloten überlisten können. Wir wollen das für dich heute so strukturiert und verständlich machen, als wäre es quasi ein Hörbuch zum PDF. Wir blättern diese Quelle mental zusammen durch.
Das ist ein toller Ansatz, ja. Der Text bietet dafür auch eine sehr klare Struktur. Er stützt sich nämlich auf zwei fundamentale Säulen. Einmal die Dankbarkeit, also das, was uns trägt, und einmal den Erfolg, also das, was wir selbst bewegen.
Lass uns direkt mit der ersten Säule starten. Bevor wir da aber in die Praxis gehen und lernen können, unseren Fokus, ja, zu verändern, müssen wir klären, warum er von Natur aus so starr auf das Negative gerichtet ist.
Richtig. Der Text führt hier das Konzept der zwei Scheinwerfer im Kopf ein. Der erste Scheinwerfer, der springt völlig automatisch an, ohne dass wir auch nur irgendwas tun müssen.
Wie so ein Bewegungsmelder?
Exakt. Er durchsucht unsere Umgebung pausenlos nach Gefahren, nach Fehlern und vor allem nach offenen Enden. Also wie eben dieser einen ungeschickten E-Mail. In der Psychologie nennt man dieses Muster den Negativitätsbias.
Das heißt, negative Infos werden einfach bevorzugt behandelt.
Ganz genau. Sie werden in unserem Gehirn schlichtweg schneller, stärker und viel nachhaltiger verarbeitet als die positiven Dinge.
Das ist eine fantastische Metapher mit dem Scheinwerfer. Das ist im Grunde so, als hätte man sich ein sündhaft teures Sicherheitssystem im Haus installieren lassen.
Sehr schönes Bild, ja.
Und dieses System meldet extrem zuverlässig jeden potenziellen Einbrecher in einem Radius von 2 Kilometern. Die Sirene heult sofort los. Aber wenn deine besten Freunde an der Tür klingeln, dann bleibt der Bildschirm einfach komplett schwarz. Das System ignoriert sie völlig.
Ja, evolutionär gesehen war es eben überlebenswichtig, den Säbelzahntiger sofort zu bemerken. Wenn du den Tiger übersiehst, kostet dich das dein Leben.
Das leuchtet ein.
Wenn du aber den wunderschönen Sonnenuntergang übersiehst, hast du vielleicht einen schönen Moment verpasst, aber du überlebst. Unser Gehirn ist halt auf Gefahrenvermeidung optimiert, nicht auf Wohlbefinden.
Okay, das ist also der automatische Scheinwerfer. Und der zweite?
Weisel betont da einen entscheidenden Punkt. Dieser zweite Scheinwerfer, also der für das Positive, für die Dankbarkeit, der existiert zwar, aber er geht eben nicht von alleine an. Der braucht im wahrsten Sinne des Wortes eine Hand am Schalter.
Wir müssen ihn also manuell einschalten. Aber wenn ich jetzt abends im Bett liege und aktiv diesen Schalter umlege, um krampfhaft nach was Positivem zu suchen, bedeutet das nicht einfach nur, dass wir uns einen absoluten miesen Tag schönreden?
Das denken viele, ja.
Ich meine, ein furchtbarer Tag wird doch nicht gut, nur weil ich mir abends einrede, dass die Sonne mal kurz geschienen hat.
Das ist ein sehr weit verbreiteter Irrtum. Und die Quelle stellt das ganz klar richtig. Es geht hier überhaupt nicht um Schönfärberei oder diese toxische Positivität.
Zum Glück.
Die Dankbarkeit, die hier gemeint ist, schaltet den ersten negativen Scheinwerfer ja gar nicht aus. Er leuchtet weiterhin auf das Problem. Der zweite Scheinwerfer leuchtet lediglich Bereiche des Tages zusätzlich aus, die eben genauso real sind.
Also wenn der Tag schlecht war, bleibt er schlecht.
Genau. Daran ändert sich nichts. Aber die Fragen sind dann eher, hat dir jemand die Tür aufgehalten? Hat dein Körper heute schmerzfrei funktioniert? Hat jemand an dich gedacht?
Also die unscheinbaren Dinge.
Richtig. Es braucht keine großen Wunder. Es reicht die bloße Wahrnehmung der Dinge, die unbestreitbar da waren, aber im Stress einfach untergegangen sind.
Okay, lass uns das mal aufdröseln. Wenn es nicht um Wunder geht, stellt sich mir sofort die Frage nach der messbaren Wirkung. Was bringt dieses abendliche Aufschreiben dann objektiv? Ich bin da immer, ein bisschen skeptisch bei solchen Selbsthilfethemen.
Das ist auch völlig berechtigt. Aber die Quelle geht damit extrem nüchtern um. Und das macht sie so stark. Es gibt da keine übertriebenen Versprechungen.
Was sagt denn die harte Wissenschaft dazu?
Der Text stützt sich auf eine sehr aktuelle Meta-Analyse aus dem Jahr 2023. Da wurden Daten von fast 7000 Teilnehmenden ausgewertet. Das Ergebnis ist klar, Dankbarkeitsübungen erzeugen einen kleinen, aber statistisch bedeutsamen und anhaltenden Effekt auf das Wohlbefinden.
Ein kleiner Effekt. Puh, da muss ich jetzt aber mal kritisch reingrätschen. Wenn die Forschung nur von kleinen Effekten spricht, ist das nicht furchtbar demotivierend für jemanden, der sein Leben wirklich verbessern will?
Das könnte man im ersten Moment denken, ja. Aber tatsächlich ist genau das Gegenteil der Fall. Ein kleiner, nachhaltiger Effekt ist wissenschaftlich viel wertvoller als so ein kurzes Motivationsfeuerwerk.
Weil es realistischer ist.
Genau. Es bremst diese überzogenen Erwartungen. Regelmäßigkeit schlägt hier einfach Intensität. Zudem bringt der Text ein faszinierendes Detail aus einer Studie von Alex Wood ein. Das Aufschreiben hat nämlich eine regelrecht physische Funktion in unserem Gehirn.
Wie meinst du das, eine physische Funktion?
Wenn du abends konkrete Details aufschreibst, also nicht nur stumpf sagst, ich bin dankbar für meine Familie, sondern ich bin dankbar, dass mein Partner mir heute den Kaffee gemacht hat, dann passiert etwas im Arbeitsgedächtnis.
Okay.
Aus dem Arbeitsgedächtnis. Der messbare Effekt ist, du schläfst deutlich besser ein.
Verstehe. Das ist im Grunde wie beim Arbeitsspeicher eines Computers, dem RAM.
Genauso kannst du es dir vorstellen.
Wenn der voll ist mit zig offenen Hintergrundprogrammen, also dem Stress des Tages, dann stürzt das System irgendwann ab. Das Aufschreiben schließt diese Programme gezielt, der Speicherplatz wird freigegeben und das System kann in den Ruhemodus fahren.
Ein hervorragender Vergleich. Es geht um kognitive Entlastung.
Das leuchtet total ein für einen normalen Alltag. Aber lass uns mal einen echten Realitätscheck machen. Wie soll das an den wirklich rabenschwarzen Tagen funktionieren?
Oh, das ist ein wichtiger Punkt.
Wenn du eine furchtbare Diagnose bekommst oder in einer tiefen Krise steckst, in solchen Momenten wirkt die Aufforderung, Dankbarkeit aufzuschreiben, doch fast wie blanker Hohn, oder?
Absolut. Das wäre auch völliger Unsinn. In echten Krisen geht es niemals darum, für das Leid selbst dankbar zu sein. Niemand muss für eine Krankheit dankbar sein.
Das wäre ja auch absurd.
Die Fragestellung ändert sich in extremen Momenten grundlegend. Sie lautet dann nicht mehr, wofür bin ich heute dankbar? Sie wird viel existenzieller. Sie lautet, was trägt mich, während alles andere so unerträglich schwierig ist?
Ah, das ist ein riesiger Unterschied. Es geht also nicht darum, dankbar für den Regensturm zu sein, sondern dankbar für den Regenschirm. Für das, was mich zumindest ein bisschen vor der Nässe schützt.
Besser kann man es kaum ausdrücken. Weisel bringt hier Barbara Fredrickson und ihre Broaden-and-Build-Theorie ins Spiel. Negative Emotionen wie Angst verengen unseren mentalen Tunnelblick massiv. Wir bekommen regelrecht Scheuklappen.
Weil der Körper auf Flucht oder Kampf schaltet.
Exakt. Fredrickson hat aber nachgewiesen, dass positive Emotionen selbst ganz leise, wie eine kleine Erleichterung, diesen engen Tunnel wieder weiten. Das eigentliche Problem, der Sturm, bleibt real. Aber der Tunnel geht auf und dein Handlungsspielraum wird wieder sichtbar.
Und wie dokumentiere ich das abends im Journal, ohne dass mein Gehirn sagt, lüg mich nicht an, uns geht es furchtbar?
Durch sogenannte gemischte Sätze. Ein gemischter Satz sieht so aus, heute war ein unfassbar schwerer Tag, ich wusste nicht weiter, aber ich bin sehr froh, dass meine Kollegin mir kurz zugehört hat.
Warte, lass mich raten, warum das funktioniert. Liegt das daran, dass wir so die kognitive Dissonanz vermeiden?
Ganz genau.
Weil kognitive Dissonanz ist ja dieser extreme innere Stress, wenn unsere Gedanken nicht mit der Realität übereinstimmen. Wenn ich mir einrede, alles ist toll, obwohl die Welt brennt, erzeugt das gigantischen Stress.
Du hast den Mechanismus genau erkannt. Unser Gehirn hat einen extrem feinen Bullshit-Detektor. Wenn wir uns selbst belügen, kostet das massiv Energie. Gemischte Sätze lassen beide Wahrheiten nebeneinander existieren. Die Schwere der Krise und der kleine Regenschirm, der dich hält.
Okay, das klingt wahnsinnig logisch. Aber mal ehrlich, Das ist doch einfach noch eine weitere Sache, die ich auf meine To-Do-Liste setzen muss.
Hier wird es nämlich richtig interessant. Wie wird das Journaling von einer anstrengenden Absicht zu einer echten Gewohnheit?
Verhaltensänderung. Der Text greift hier auf eine Alltagsstudie von Philippa Lally zurück. Sie wollte wissen, wie lange dauert es wirklich, bis ein neues Verhalten auf Autopilot läuft.
Und? Wahrscheinlich nicht diese magischen 21 Tage, von denen man immer liest, oder?
Genau, das ist ein Mythos. Die Studie zeigte eine enorme Spanne. Es dauert zwischen 18 und ganzen 254 Tage.
254 Tage. Wahnsinn. Das ist fast ein Dreivierteljahr.
Ja, das klingt erstmal viel.
Das bedeutet aber im Umkehrschluss, ich könnte über ein halbes Jahr lang immer mal wieder scheitern. Ich vergesse es am Wochenende und ich baue die Gewohnheit im Hintergrund trotzdem weiter auf. Das nimmt extrem viel Druck raus.
Absolut. Und das liegt daran, wie unser Gehirn neuronale Pfade anlegt. Stell dir vor, du schlägst dich mit einer Machete durch einen dichten Dschungel. Das erste Mal ist extrem anstrengend.
Ja, man muss jeden Ast einzeln abschlagen.
Genau. Je öfter du den Weg gehst, desto breiter und leichter wird der Pfad. Wenn du jetzt mal ein paar Tage nicht durchgehst, wachsen da vielleicht ein, zwei kleine Blätter nach. Aber der Pfad verschwindet doch nicht über Nacht. Ein ausgelassener Tag ruiniert den Prozess nicht.
Eine leere Seite beendet also keine Gewohnheit.
Richtig. Die wiederkehrenden Fragen trainieren das Gehirn wie einen Muskel, abends irgendwann völlig automatisch in den Suchmodus zu wechseln.
Okay, wir haben jetzt die erste große Säule ausgiebig betrachtet. Die Dankbarkeit. Blättern wir in unserem Hörbuch zum PDF nun mal mental um zur zweiten Seite. Dem eigenen Handeln und dem Erfolg.
Ja, das ist ein völlig anderer Scheinwerfer. Es ist der Blick darauf, dass wir der Welt nicht nur passiv ausgeliefert sind. Weise dekonstruiert hier unseren oft völlig verzerrten Erfolgsbegriff anhand einer Anekdote über Thomas Edison im Jahr 1879.
Die Geschichte mit der Erfindung der Glühbirne?
Genau. Aber eben nicht diese romantisierte Geschichte vom plötzlichen, magischen Heureka-Moment, in dem plötzlich das Licht angeht.
Sondern?
Der Durchbruch war regelrechte, dreckige Werkstattarbeit. Edisons Team hat tausende Materialien getestet. Baumwolle, Papier, Ruß, nichts brannte lange genug. Erfolg war in dieser Werkstatt meistens nicht, dass die Lampe hell leuchtete,
sondern dass sie wussten, was nicht funktioniert.
Exakt. Erfolg war das Wissen, okay, wir haben Papier getestet und wissen jetzt, dass es nicht funktioniert.
Das ist ein so wichtiger Perspektivwechsel. Wir betrachten den Erfolg anderer ja immer wie so einen fertig geschnittenen Blockbuster. Dabei stehen wir selbst den ganzen Tag in der staubigen Werkstatt und fegen unsere Fehlschläge zusammen.
Und deshalb plädiert der Text vehement dafür, den Fokus auf die kleinen Verben zu legen. Die Leitfrage am Abend sollte nicht lauten, habe ich heute das riesige Projekt abgeschlossen?
Sondern eher sowas wie, habe ich einen kleinen Schritt begonnen?
Genau. Begonnen, geklärt, entschieden. Und hier bringt die Quelle das Konzept der Selbstwirksamkeit von Albert Bandura ins Spiel.
Warte, Selbstwirksamkeit? Die meisten Leute denken ja, erst kommt das magische Selbstvertrauen und dann gehe ich die schwierige Aufgabe an. Bandura dreht das um, oder?
Ganz genau. Er konnte zeigen, dass echtes Selbstvertrauen fast nie vom Himmel fällt. Du beginnst, obwohl du unsicher bist. Und durch diese konkrete Erfahrung danach entsteht erst das Vertrauen.
Das heißt, das Aufschreiben dieser winzigen kleinen Schritte ist mein eigener Beweis für meine Handlungsfähigkeit.
Richtig. Kein Motivationsspruch wirkt neurologisch so stark wie das eigene Ich habe es getan.
Das bringt mich direkt zur Biologie. Warum reagiert unser Gehirn eigentlich so unglaublich positiv auf diese winzigen, oft unfertigen Arbeitsschritte? Warum reicht da so ein kleines Wort wie begonnen?
Das hängt mit der Dopaminforschung von Wolfram Schulz zusammen. In der Popkultur heißt es ja immer, Dopamin ist das Glückshormon.
Stimmt, Dopamin-Detox und so weiter.
Wissenschaftlich greift das aber viel zu kurz. Dopamin ist primär ein Signal für Lernen und Erwartungsabgleich. Wenn du einen kleinen Fortschritt bemerkst, signalisiert Dopamin dem Gehirn, hey, dieses Verhalten war nützlich, mach das wieder.
Es ist also ein Wegweiser.
Genau, aber die Richtung muss stimmen. Der Text unterscheidet hier scharf zwischen intrinsischen und extrinsischen Zielen. Ein Fortschritt fühlt sich nämlich völlig leer an, wenn das Ziel nur aus fremdem Druck besteht, also extrinsisch ist.
Da muss ich jetzt mal eine provokante Frage zum Text stellen. Laut der Quelle kann es nämlich ein großer Erfolg sein, ein Ziel ganz bewusst aufzugeben.
Ja, das überrascht viele.
Das widerspricht doch jedem Motivationskalenderspruch der Welt. Da steht doch immer niemals aufgeben. Wie kann aufgeben ein Erfolg sein?
Weil es im Kern um deine Handlungsfähigkeit geht. Wenn ein Ziel absolut nicht mehr zu deinen Werten passt oder dich nur noch auszehrt, dann ist das sture Festhalten daran eigentlich eine Form von Passivität.
Man lässt sich quasi vom eigenen Plan mitschleifen.
Exakt. Das Loslassen hingegen ist eine hochaktive, extrem selbstwirksame Entscheidung. Es ist der aktive Schutz der eigenen Kraft.
Wow, das ist wirklich eine starke Perspektive. Wenn wir das jetzt mal alles zusammenführen, warum empfiehlt Peter Weisel ausdrücklich ein sogenanntes Wende-Journal, also ein Buch, das man physisch dreht?
Weil beide Seiten eine unterschiedliche, aber essentielle Geschichte erzählen. Die Dankbarkeit sagt dir, du musst nicht jedes Gewicht selbst tragen. Du wirst auch getragen. Und die Erfolgsseite sagt dir, du hast Einfluss. Du kannst Dinge bewegen.
Nur beides zusammen bricht also diese Erschöpfung auf.
Ganz genau.
Was bedeutet das nun alles? Es geht darum, das Drehbuch des eigenen Tages nicht nur den unbewussten Ängsten zu überlassen, sondern aktiv mitzuschreiben.
Ein sehr schönes Schlusswort.
Und dazu habe ich noch einen ganz provokanten Schlussgedanken für dich. Wir haben heute gelernt, dass unser Gedächtnis ohne Hilfsmittel fast ausschließlich die Fehler und Gefahren eines Tages archiviert. Wenn wir unsere Tage nicht aktiv dokumentieren, besteht unsere gesamte Erinnerung und damit unsere Identität vielleicht nur aus einem massiv verzerrten negativen Highlight-Reel.
Das ist eine ziemlich erschreckende, aber wahre Vorstellung.
Was würde wohl mit unserer Persönlichkeit passieren, wenn wir über Jahre hinweg anfangen würden, auch die restlichen 50% unserer eigenen Lebensgeschichte zu lesen? Die 50%, in denen wir mutig waren, in denen wir geliebt wurden und wirksam waren.
Eine fantastische Frage. Es geht ja nicht darum, sich ein künstlich neues Leben zu erfinden, sondern das echte Leben zu dokumentieren, das bereits existiert.
Genau. Also, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast, diese tiefgehende Architektur der eigenen Gedankenwelt gemeinsam mit uns zu durchschreiten. Wir hören uns beim nächsten Mal.